Niklas Franzen, herzlich willkommen. Du bist als Journalist in Brasilien und hast am 8. Januar den Putschversuch miterlebt. Eine Woche nach der Amtseinführung des Präsidenten Lula da Silva haben Hunderte oder Tausende Personen in der Hauptstadt Brasilia den Regierungssitz, das Parlament und den obersten Gerichtshof gestürmt. Was genau ist geschehen?
Also ich bin zwar in Brasilien, aber war am 8. Januar nicht in der Hauptstadt Brasilia, sondern war in Rio. Habe das aus Rio dann auch aus der Presse und auch aus dem Fernsehen verfolgen dürfen. Ich war eine Woche vorher für die Amtseinführung von Lula, war ich in Brasilia, aber am Tag selbst war ich nicht vor Ort. Es hat eigentlich schon seit längerer Zeit ein Protestcamp gegeben in der Hauptstadt Brasilia. Dort haben sich die AnhängerInnen von Bolsonaro versammelt. Die haben eigentlich seit Wochen zu genau diesen Ereignissen aufgerufen, also zu dem großen Sturm auf Brasilia. Das ist dann genau an diesem 8. Januar, an dem Sonntag eskaliert. Im Laufe des Tages, am Nachmittag, haben sich tausende AnhängerInnen von Bolsonaro zusammengefunden und haben den Kongress, den obersten Gerichtshof und auch weitere Regierungsgebäude gestürmt, haben dort für stundenlanges Chaos gesorgt, sie haben Polizeiketten überrannt. Zum Teil sind auch die PolizistInnen, haben sie einfach passieren lassen, haben zum Teil sogar Selfies mit denen gemacht und haben wirklich für stundenlanges Chaos gesorgt. Die haben eine Spur der Zerstörung hinterlassen, die haben wirklich einen riesigen Sachschaden hinterlassen. Es wurden mehrere JournalistInnen verletzt und erst am Abend konnten diese AnhängerInnen von Bolsonaro vom Militär und auch von der Bundespolizei vertrieben werden.
Es gab Festnahmen danach. Wie viele und sind sozusagen die Drahtzieher damit erfasst? Wie bewertest du das?
Es gab im Nachhinein dieses Sturmes auf Brasilia, gab es Festnahmen. Also ich würde schon sagen, dass der Rechtsstaat mit voller Härte zurückgeschlagen hat. Da ist vor allen Dingen ein Richter zu nennen, der am obersten Gerichtshof, Alexandre de Moraes, der sehr schnell reagiert hat, der angeordnet hat, mehr als 1500 Beteiligte verhaften zu lassen. Zum Teil sind die immer noch in Brasilia untergebracht, in einer improvisierten Polizeistation. Ob die Hintermänner jetzt schon gefasst sind, kann man noch nicht genau sagen. Also es sieht wohl so aus, als würde es reiche AuftraggeberInnen geben, die zum Teil dem Agrobusiness nahestehen sollen, die Anreisen und zum Teil auch die Proteste finanziert haben sollen. Aber das ist alles noch nicht genau geklärt. Es hat dort auch Ermittlungen in mehr als 10 Bundesstaaten gegeben. Aber was da jetzt genau bei rauskommt, kann man noch nicht sagen. Dafür ist es noch zu früh. Also die Ermittlungen laufen noch. Aber es ist wohl so, dass es nicht einfach ein spontaner Auflauf war, dass es schon von längerer Hand geplant war. Inwieweit das jetzt auch in Kreise der ehemaligen Regierung und auch zu Bolsonaro geht, kann man nicht genau sagen. Bolsonaro hat sich zaghaft von diesen Ausschreitungen distanziert, aber natürlich hat Bolsonaro eine große Mitschuld daran, dass überhaupt die Situation so eskalieren konnte. Bolsonaro hat in seiner Amtszeit immer wieder gegen die demokratischen Institutionen gehetzt, auch immer wieder genau zu solchen Gewalttaten aufgerufen. Er hat JournalistInnen beleidigt. Im Prinzip hat er genau das ausgegeben, was jetzt am 8. Januar dann so eskaliert ist. Also ich glaube schon, dass es Bolsonaro gelungen ist, während seiner Amtszeit schon eine wirklich sehr aktive Bewegung hinter sich zu scharren, die nicht nur im Netz aktiv ist. Das haben wir gesehen, dass seit der Abwahl von Bolsonaro beziehungsweise seit der Wahl des Sozialdemokraten Lula eigentlich im ganzen Land Aktionen stattgefunden haben. Es hat Straßenblockaden gegeben, woran sich viele Menschen beteiligt haben, Menschen aller Altersgruppen, auch ganz unterschiedliche Klassenzusammensetzungen, also vom Banker bis zum Müllsammler waren da wirklich alle dabei. Es hat Protestcamps gegeben, es hat Mobilisierung vor Kasernen gegeben. Also es gab so wirklich schon einen Moment auf der Straße. Und ich würde sagen, dieser Sturm auf das Regierungsviertel jetzt in Brasilia war da so der traurige Höhepunkt. Dass da jetzt aber wirklich eine Person oder auch eine Gruppe hinterstehen würde, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das sind verschiedene Gruppen, die insgesamt in dieser Bewegung, die wir oft auch als Bolsonarismus bezeichnen, zusammenkommen. Das sind zum Teil Menschen aus den Sicherheitskräften, zum Teil Kleinunternehmertypen, christliche FundamentalistInnen haben auch am 8. Januar wieder kräftig mitgemischt, wie auch Bilder zeigen. Das heißt, es kommen ganz viele Gruppen, unterschiedliche Gruppen zusammen.
Findest du im Moment, dass man auch im Alltag eine zugespitzte Situation immer noch merkt, immer noch sozusagen in Frage stellen der Wahl Lulas?
Es kommt natürlich darauf an, mit wem man spricht und wo man sich gerade bewegt. durch auch den Regierungssturm haben sich Teile der bolsonaristischen Szene auch wirklich selbst ins Ausgeschossen. Es hat eine sehr scharfe Distanzierung gegeben von der brasilianischen Zivilgesellschaft, auch von den Medien und auch von den wirklich demokratischen Institutionen. Insgesamt hat sich das so seit der Wahl eigentlich, es ist fast schon Usus geworden, dass die großen Medien die Proteste der Bolsonaristen fast vollständig ignorieren. Also es hat im ganzen Land Proteste und Blockaden gegeben. Irgendwann hat aber fast schon sowas wie ein Medienboykott eingesetzt. Das führt dazu, dass natürlich diese Gruppen viel weniger Aufmerksamkeit bekommen, was jetzt die Gesamtgesellschaft angeht, aber natürlich innerhalb ihrer Blase, wo man sowieso die traditionellen bürgerlichen Medien nicht mehr konsumiert, kommt das natürlich nicht an. Man wähnt sich natürlich immer noch auf der richtigen Seite. Man denkt, man repräsentiert die Mehrheit der brasilianischen Bevölkerung. Man ist irgendwie wahrer Vollstrecker des Volkswillens und ja, Teile dieser bolsonaristischen Szene driften einfach auch immer mehr ab, ja, in so rechtsradikale Paralleluniversen. Also an die ist kaum noch ranzukommen, weil die sich eben komplett abgeschottet haben. Also es ist jetzt wirklich die Befürchtung, jetzt auch durch die Ereignisse am 8. Januar, dass sich diese Szene weiter radikalisiert und dass auch noch mit weiterer Gewalt zu rechnen ist.
Kannst du sagen, was sozusagen die ideologische Nähe ist oder was so die Hauptmobilisierungsfelder sind vom Bolsonarismus?
Eine tiefe Verschwörungserzählung, dass man sich wähnt als Opfer eines Systems. Das ist dann zum Teil irgendwie die Machtelite, es dann auch zum Teil antisemitische Konnotationen gibt, zum Teil ist das irgendwie eine kommunistische Verschwörung. Eine tief wertkonservative Einstellung, also da sind auch die christlich-fundamentalistischen Elemente zentral. Aber auch der Militarismus ist eine ganz wichtige Rolle. Und da sind auch wieder die Kontakte zu den Sicherheitskräften zu nennen. Also ich glaube, dass da kommen ganz verschiedene rechtsextreme Ideologien und Positionen zusammen. Und ich glaube, das macht gerade irgendwie auch den Bolsonarismus aus, dass es nicht eine festgelegte Ideologie ist, sondern dass da ganz verschiedene Positionen zusammenkommen. Und ich glaube, das macht es auch gerade so gefährlich und für die AnhängerInnen oder auch für viele BrasilianerInnen auch gerade so attraktiv, dass sich da viele Leute einfach wiederfinden können. Aber ich glaube, so die Klammer ist so ein bisschen die Vorstellung, dass es irgendetwas schiefläuft. Das wird dann oft einem ja, System oder einem Establishment zugeschoben, dass es jemand braucht mit Stärke oder mit Ordnung, der wieder aufräumt. Also das ist so der klassische Populismus. Und dann kommen natürlich nochmal Spezifika aus Brasilien hinzu, wie irgendwie der Rassismus, der natürlich sehr prägend ist in der brasilianischen Geschichte, die nicht aufgearbeitete Militärdiktatur. Das unterscheidet sich dann in den jeweiligen Ländern immer so ein bisschen. Aber ich glaube, so Grundelemente von solchen Bewegungen wie dem Trumpismus und dem Bolsonarismus sind halt so ein tiefes Misstrauen eines vermeintlichen Systems, was gegen sie steht und sich auch diese konstante Stilisierung als Opfer.
Das klingt ja alles recht ähnlich zu Verschwörungserzählungen, die es auch in anderen Ländern gibt, auch hier gibt. Wie schätzt du die internationale Vernetzung ein, die Rolle der internationalen Vernetzung in diesem Kontext?
Ich glaube, der Sturm auf das Regierungsviertel in Brasilia hat ganz gut gezeigt, dass rechtsradikale oder rechtsextreme Kräfte voneinander lernen. Vor 2 Jahren hat es den Sturm auf das Kapitol in den USA gegeben, wo sich die Bilder wirklich sehr gleichen. Nicht nur die Bilder, auch die Narrative, die dahinter liegen, die Verschwörungserzählungen, die dahinter liegen. Das zeigt, glaube ich, dass rechte Kräfte international sehr gut aufgestellt sind, transnational verbunden sind und wirklich auch so ein Lernprozess eingetreten ist. Das soll nicht bedeuten, dass jetzt wirklich jede rechtsradikale Gruppe oder Partei Kontakte ins Ausland pflegt, aber gerade in dem Fall der Bolsonaro-Familie ist es ganz offensichtlich, dass es dort enge Verbindungen ins Ausland gibt. Also vor allen Dingen ist dort der Sohn von Bolsonaro zu nennen, Eduardo Bolsonaro, der oft so ein bisschen als inoffizieller Außenminister gilt, der wirklich sehr aktiv ist und wirklich sehr umtriebig, viel auf internationalen Konferenzen ist, also wirklich sehr gut, sehr eng mit der Orbán-Regierung vernetzt und verbunden ist, ebenso mit der abgewählten Trump-Administration. Also das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass die Rechte versucht, auch bestimmte Narrative und bestimmte Diskurse zu internationalisieren und zum Teil sind sie damit wirklich sehr erfolgreich. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Prozesse in Israel anguckt, die neue rechtsradikale Regierung, auch dort werden bestimmte Diskurse verwendet, zum Beispiel die Angriffe auf das Justizsystem, die wir in gleicher Weise und zum Teil wirklich wortgleich in den USA und auch Brasilien erlebt haben. Das zeigt, glaube ich, so ganz gut, wie bedrohlich auch dieses Szenario ist und dass die Rechte oder die rechtsradikalen Kräfte versuchen, wirklich aus ihren Anliegen ein globales Thema zu machen.
Ich danke dir.
Gerne.